Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Heute geht es bei uns um eine Volkskrankheit, die, sagen wir mal, ein wenig mit einem Tabu belegt ist. Man spricht nicht so gerne darüber und wenn möglich versteckt man auch die Symptome. Es geht um Krampfadern, Besenreißer und Ödeme. Wir werden über die Ursachen sprechen und darüber, wie man Krampfadern behandeln kann. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin zu folgenden drei Themen. Kein Babykino mehr. Medizinisch unnötige Ultraschallaufnahmen werden ab dem nächsten Jahr verboten. Expertenstreit um gravierende Nebenwirkungen von Blutdrucksenkern und versteckter Hunger. Das Doppelproblem von Übergewicht und gleichzeitiger Mangelernährung. Und im Radiolexikon Gesundheit nach den 11 Uhr Nachrichten geht es heute um Nahrungsmittelallergien. Soweit die Übersicht. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun zu unserem Schwerpunkt Krampfadern, Besenreißer und Ödeme. Unser Studiogast heute Vormittag ist Dr. Horst-Peter Steffen. Er ist Chefarzt der Capio-Klinik im Park in Hilden. Guten Morgen, Herr Dr. Steffen.
Einen schönen guten Morgen.
Krampfadern und Besenreißer und auch Ödeme, also Schwellungen, gehören in den großen Bereich der Venenleiden. Nun wollen wir die weit verbreiteten Krampfadern und Besenreißer zwar in den Mittelpunkt dieser Sendung stellen, aber es gibt natürlich noch viel mehr Beinleiden. Herr Dr. Steffen, können Sie uns so einen Überblick geben, was alles zu geschwollenen und schmerzenden Beinen führen kann?
Mittlerweile haben wir ja Patienten, die auch die Kliniken und Praxen anlaufen, die unbekannte Krampfleiden in ihren Beinen haben, die wir mehr oder weniger auseinanderhalten müssen. Es gibt Schwellungen, Schmerzen, Fettverteilungsstörungen. Die großen Gebiete sind eigentlich die Gebiete der Durchblutungsstörungen als ursächliche Komponente für Schmerzen. Dann gibt es die Venenleiden und die Schwellungen durch Lymphgefäßerkrankungen und Fettverteilungsstörungen. Diese Gruppen greifen sehr stark ineinander über. Deswegen sollte man als Diagnostiker auch die Einzelsymptome dieser Subgruppen kennen, um den Patienten optimal beraten zu können.
Und wo in diesem breiten Feld sollten wir jetzt die Krampfadern einordnen?
Die Krampfadern als Volksleiden gehören zu den Venenkrankheiten. Venen sind Blutleiter, die eben das sauerstoffarme Blut zum Herzen zurückführen und sind deutlich sichtbar. Das heißt, die Patienten können diese Venen, wenn sie Krampfadern geworden sind, an ihren Beinen erkennen, sodass die Patienten selber auch erste Diagnosen stellen können, um dann auch gezielt einen Spezialisten aufsuchen zu können.
Das heißt, man sieht sie richtig, also sie treten so hervor.
Genau, wenn die Erkrankung dann auch ausgeprägt ist, kann man als Patient auch diese Krampfadern sehen. Verstärkte Venenzeichnungen sind das, große Venen werden sichtbar auf den Beinen. Auch verbunden mit Überwärmung. Das heißt, wir haben ja 37 Grad warmes Blut im Körper, das sich plötzlich bei der Krampfader eben direkt unter der Haut befindet. Das heißt, die Patienten nehmen auch Wärmeunterschiede in der Haut durchaus wahr.
Mhm. Es ist also erstmal auch was Optisches und viele finden es auch einfach nicht schön. Abgesehen von dem ästhetischen Problem, sind Krampfadern eigentlich auch noch irgendwie ein Risikofaktor? Sind sie ein medizinisches Problem außerdem noch?
Durch die veränderte Struktur des Gefäßes ist es so, dass sich Thrombosen in diesen Venen ausbilden können, die dann letzten Endes auch schwerwiegendere Komplikationen hervorrufen können, von der oberflächlichen Vene eben zu einer tiefen Beinvenenthrombose. Hinzu kommt, dass es Juckreize gibt, Hauterscheinungen, Ekzeme, die dadurch entstehen und nicht zuletzt auch dann am Ende eine ausgeprägte Schwellneigung. Das heißt, viele Patienten haben abends, wenn sie ihre Söckchen ausziehen, als Erstsymptom auch Schnürringe an den Knöcheln. Dort, wo diese Bündchen der Söckchen sind, befinden sich Schnürringe. Das ist so ein erstes Zeichen, auch wo wir immer nachfragen, ob es Stauungszeichen gibt, eben die eine Beinschwellung erklären.
Es ist ein Problem, das viele Leute betrifft. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung davon, wie viele Menschen in Deutschland betroffen sind?
Ja, da gibt es unterschiedliche Zahlen. Letzten Endes muss man sagen, wer sein 80. Lebensjahr erreicht hat, ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% irgendwann in seinem Leben einmal betroffen gewesen oder ist betroffen.
Aus welchem Grund entstehen Krampfadern?
Es ist einerseits natürlich eine vererbte Komponente dabei. Wir wissen, dass ungefähr 20% der Krampfaderleiden vererbt sind. Viele Patienten berichten auch von Angehörigen, die bereits schon behandelt worden sind oder auch Krampfadern haben. Andererseits ist das eine Alterungsproblematik, das heißt genauso wie eine Faltenbildung, eine Bildung von Hämorrhoidalleiden, eine Veränderung im Zahnhalteapparat, ist es ein Problem der sogenannten Kollagenfasern. Das heißt, die Haltefasern verändern sich im Laufe des Lebens, erschlaffen und dadurch sacken auch Venen aus. Das ist so das Problem, was dahinter steckt. Das heißt, wir haben mit fortschreitendem Alter dann auch eine zunehmende Venenalterung und Krampfaderbildung. Aber auch schon relativ frühzeitig natürlich bei jüngeren Patienten. Die Jüngsten, die wir in der Klinik behandeln, haben gerade die Volljährigkeit erreicht, müssen dann aber natürlich auch eine ausgeprägte Symptomatik haben. Das sind dann eher die, die es vererbt bekommen haben. Die anderen kommen mit dem Altersmaximum so zwischen 50 und 70 Jahren. So, das ist so das klassische Behandlungsalter.
Ich habe das so verstanden, dass es so eine Art Venenschwäche ist, die dazu führt. Weil Sie sagen, das kommt mit dem Alter und es sackt so ein bisschen aus. Kann man das so nennen?
Genau, das kann man so nennen. Eine Venenschwäche ist natürlich noch nicht behandlungsbedürftig. Aber daraus bildet sich dann in Folgejahren eben eine zunehmende Erschlaffung der Venenwände und damit eine Aussackung dieser Venen, die dann eben als Krampfadern imponieren.
Lassen Sie uns über die Behandlung dann schon mal sprechen. Also wenn man so starke Krampfadern sieht und nicht sofort operieren will, dann denkt man ja so unwillkürlich, das könnte man doch vielleicht auch manuell oder physiotherapeutisch behandeln. Gibt es solche Möglichkeiten oder wie behandelt man Krampfadern, wenn man nicht sofort operieren will?
Schwierig. Es gibt natürlich einige selbsterklärte Experten, die Vorschläge machen mit Eigenblutbehandlung etc. Darauf sollte der Patient nicht setzen, weil diese Empfehlung nie in randomisierten Studien auch bewiesen worden sind. Das heißt, wir haben heute einerseits die Möglichkeit, durch das Tragen von Kompressionsstrümpfen Symptome zu lindern. Dadurch erzielen wir letztlich keine Heilung, sondern drängen einfach die Symptome zurück. Damit können aber Patienten, die keine hohe Affinität zu operativen Eingriffen haben, das heißt, die nicht operiert werden möchten, eine Zeit lang überbrücken. Um am Ende aber die Ausbildung, am absoluten Ende dieser Erkrankung, die Ausbildung eines offenen Beines zu verhindern, sollte irgendwann dann therapiert werden. Und da haben wir natürlich einen großen Blumenstrauß von therapeutischen Optionen heute zur Verfügung.
Wofür? Aber das sind Operationen dann, oder?
Das sind Operationen einerseits, andererseits sogenannte endovaskuläre Behandlung, das heißt, wo wir mit speziellen Kathetern auch behandeln können, mit Laser, mit Radiowelle, das heißt modernere Therapien, wo wir mehr oder weniger keine Schnitte mehr machen, sondern Punktionen wie bei einer Blutentnahme.
Solche Eingriffe, Krampfader, Operationen, Eingriffe gehören zu den häufigsten in Deutschland. Wenn man sich im Internet informiert, dann sieht man, dass es hier unübersehbar viele Methoden gibt. Früher wurden die knotigen Krampfadern hauptsächlich gezogen, wie man das nannte. Heutzutage nutzen Mediziner Verfahren, die komplett ohne Schnitte auskommen. Und wie das funktioniert, hat sich Mirko Smiljanic zeigen lassen.
Wirklich glücklich sieht die 51-jährige Kölnerin an diesem Vormittag nicht aus, was jeder mit einem Blick auf ihre Beine durchaus nachvollziehen kann.
Ich habe so ein bisschen geschwollene Beine manchmal, dann tun die auch so ein bisschen weh, insbesondere im Sommer, wenn es etwas wärmer draußen ist, dann ist das besonders schlimm, aber das stört mich noch nicht mal so schlimm. Was mich stört, ist überwiegend im Moment die Optik, diese kleinen feinen Äderchen, die immer mehr werden und die würde ich mir gerne entfernen lassen.
Wie unregelmäßige Netze überziehen Besenreißer, so heißen die dünnen bläulichen Linien ihre Beine.
Oberschenkel, Unterschenkel, überall habe ich welche. Es werden irgendwie immer mehr.
Also hat sie sich vom Kölner Gefäßchirurgen Dr. Ingo Nesseler gründlich untersuchen lassen. Und er stellte fest, was er in vergleichbaren Fällen häufig findet. Besenreißer mögen ein Problem sein, ebenfalls problematisch sind aber die etwas tiefer liegenden Krampfadern. Und das hat Folgen für die Behandlung.
Naja, man kann natürlich jetzt hingehen und isoliert diese Besenreißer, also das für sie auch störende optische Makel, beseitigen. Das wäre aber nur die Spitze des Eisbergs behandelt. Also hier ist es tatsächlich so, dass sinnvollerweise auch die darunter liegenden Venen, auch noch die Oberflächenvenen, aber eben diese Krampfadervenen mit behandelt werden müssten.
Und zwar mit einem für Patienten schonenden Laserverfahren. Dafür legt der Gefäßchirurg zunächst eine Kanüle in die Vene.
Über diese Kanüle kann dann zum Beispiel hier so ein, wie ich Ihnen hier gerade mal zeige, so ein dünner Katheter, ein Laserkatheter in die Vene eingeführt werden. Den positioniert man dann tatsächlich an der Mündungsstelle, das macht man mit dem Ultraschall, also da, wo auch bei der Operationsmethode die Schnitte erfolgen würden.
Im nächsten Schritt setzt Ingo Nesseler eine örtliche Betäubung.
Das ist das, was für den Patienten mitunter so ein bisschen unangenehm ist, weil halt diverse Piekser erforderlich sind.
Sobald die örtliche Betäubung wirkt, beginnt die eigentliche Behandlung der Krampfader.
Sie sehen hier auf dem Ultraschallbild, wie jetzt der Laserkatheter in der Vene seine Arbeit dann tut. Ja. Der verschweißt quasi die Vene von innen, jetzt wo die Betäubung wirkt, für die Patientin auch vollkommen schmerzfrei.
Nach der Laserbehandlung werden die Besenreißer zwar nach und nach verblassen, aber nicht komplett verschwinden. Um das zu erreichen, spritzt der Gefäßchirurg zusätzlich Verödungsmittel in die feinen Äderchen der Besenreißer. Die Therapie, das ist schon jetzt absehbar, ist ein Erfolg. Für die Patientin ist der nächste Urlaub gerettet.
Ja, definitiv. Der Sommerurlaub ist gebucht. Flug nach Mallorca, schön in der Sonne liegen, mit schönen Beinen.
Mit Laserstrahlen gegen Krampfadern, das war ein Beitrag von Mirkus Miljanic. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Krampfadern, Besenreißer und Ödeme. Venenleiden werden häufig unterschätzt. Unser Studiogast ist Dr. Horst-Peter Steffen, Chefarzt der Capio-Klinik im Park in Hilden. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk Hörertelefons und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Dr. Steffen, wir haben automatisch hauptsächlich über Krampfadern gesprochen und die Besenreißer so ein bisschen außen vor gelassen. Das will ich aber schnell nachholen. Das liegt ja eng beieinander. Was sind die Unterschiede zwischen Besenreißern und Krampfadern?
Die Krampfadern sind letzten Endes die Verantwortlichen für die großen Probleme, die man am Bein haben kann. Die Besenreißer sind ein kosmetisches Makel, was letzten Endes für den Patienten sichtbar ist, für andere sichtbar ist, was dann final behandelt wird. Das heißt, wir behandeln als Gefäßchirurgen immer von den großen Venen hinab zu den kleinen Venen. Das heißt, am Ende der großen Venenbehandlung steht dann die Besenreißerbehandlung, um eben dieses kosmetische Makel zu beseitigen. Dafür gibt es wie immer in der Medizin auch verschiedene Wege, die dann zum Erfolg führen können.
Aber die große Behandlung ist die Behandlung der Krampfadern, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Und da gibt es verschiedene OP-Methoden auch. Welche sind denn so die am weitesten verbreiteten OP-Methoden bei Krampfadern?
Also da wir uns hier in Deutschland befinden, will ich die Situation in Deutschland schildern. Wir haben in Deutschland die besondere Situation, dass die Vergütung anders als im europäischen oder übrigen Ausland anders ist, sodass die konventionelle chirurgische Methode weiterhin Methode der ersten Wahl ist. Das heißt, diese Methode wird von allen Krankenkassen in Deutschland vergütet. Als Alternativmethode hat sich heute die Lasermethode durchgesetzt. Auch Radiowellenmethode, das sind Methoden, die eben mit Hitzekathetern die Venen von innen veröden über eine Punktion. Das heißt, ähnlich wie bei einer Blutentnahme wird kein Blut entfernt, sondern ein Katheter in die Vene hineingebracht. Diese Behandlung hat sich auch in Studien durchgesetzt und ist der operativen Therapie gleichwertig. Jedoch wird diese Behandlung, das muss der Patient wissen, nicht von allen Krankenkassen übernommen. Das heißt, bevor Sie diese Alternativbehandlung haben möchten, müssen Sie sich informieren bei Ihrem Arzt, was macht meine Krankenkasse, finanziert die mir das? Und wenn die Krankenkasse das finanziert, dann besteht auch letztlich die Möglichkeit, sich so behandeln zu lassen.
Wenn man, lassen Sie uns diese Methoden ein bisschen gegeneinander auch abwägen. Sie haben gesagt, die herkömmliche chirurgische Methode, das ist das, was man so allgemein nennt als das Ziehen von Krampfadern.
Genau, das herkömmliche chirurgische, das ist das Stripping. Mhm. Das kennen die meisten Patienten auch. Damit wird eben mit so einer starren Sonde die Vene herausgezogen. Die Vene ist verschwunden. Bei den Hitzemethoden, die mit Katheter arbeiten, wird von innen die Vene mit einem speziellen Katheter, sei es ein Laserkatheter oder Radiowellenkatheter, von innen mit Hitze verschlossen. Der Katheter wird am Ende der Behandlung entfernt. Die Vene verbleibt, wird aber über die nächsten Monate vom Körper abgebaut. Das heißt, die Vene sehe ich in Ultraschallkontrollen nach 6-12 Monaten auch nicht mehr.
Wenn man die beiden miteinander vergleicht, da haben Sie einerseits gesagt, das ist gleichwertig. Mhm. Gleichzeitig höre ich aber heraus, dass Sie die Lasermethode irgendwie etwas bevorzugen würden. Oder
es ist natürlich so heute die Frage auch, wie belastend ist ein Eingriff, wie steht der Eingriff selber am Ende zum Ergebnis? Und da müssen wir schon ehrlicherweise sagen, auch als Gefäßchirurgen, und wir sind ja gerne auch Operateure, das haben wir uns ja selber ausgesucht, dieses Schicksal, müssen wir heute uns eingestehen, dass die Laserbehandlung letztlich eine schonendere Behandlung ist. Und in den prospektiven großen randomisierten Studien ist eine Gleichwertigkeit nachgewiesen. Das heißt, wir haben zwischen operativer Therapie und Laserbehandlung eine Gleichwertigkeit im Ergebnis.
Dazu gibt es bestimmt viele Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. 00800 4464 4464. Daran sei erinnert, das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Lassen Sie uns noch ganz kurz vor den Nachrichten über Ödeme sprechen, also Schwellungen an der Hautoberfläche. Das betrifft hauptsächlich die Beine. Wodurch werden die so dick?
Zahlreiche Möglichkeiten existieren natürlich, wenn wir jetzt die internistischen Probleme vorne vorlassen. Das heißt, Herzprobleme, gibt es im Prinzip drei Arten von Ödem, die wir an den Beinen haben. Einmal das Flap-Ödem, das ist ein Ödem, also eine Schwellung durch eine Krampfadererkrankung. Dann haben wir das Lymphödem, das ist eine Schwellung durch eine Problematik an den Lymphgefäßen. Und wir haben das sogenannte Lipödem, das ist eine Fettfehlverteilung, die primär Frauen betrifft, wo eben durch eine Fettfehlverteilung, zusätzliche Wassereinlagerungen auftreten und Schwellungen entstehen.
Das heißt, es wird unterschiedlich entweder Wasser eingelagert oder Fett eingelagert.
Genau, und bei den Fetteinlagerungen, das haben wir aber auch bei Patienten, die eine Adipositas haben, als sogenanntes Dependency-Syndrom. Adipöse Patienten neigen irgendwann auch dazu, wenn sie sehr, sehr übergewichtig sind, zusätzlich Wasser einzulagern.
Wie kann man das behandeln?
Das Flap-Ödem, die Erkrankung eben, die Schwellung durch die Venenkrankheit, können wir ursächlich therapieren, indem wir die Vene therapieren. Das Lymphödem, man unterscheidet erworben und angeboren, können wir therapieren, indem wir beispielsweise Lymphdrainage durchführen. Manche Patienten brauchen das lebenslang von einem Therapeuten. Manuelle Lymphdrainage, das heißt, die Beine werden ausmassiert, dadurch wird Wasser mobilisiert. Das Lipödem ist letzten Endes nach Ausreizen von Kompressionskleidung etc. eine therapeutische Option für die Fettabsaugung.
Unser Schwerpunktthema heute: Krampfadern, Besenreißer und Ödeme. Venenleiden werden häufig unterschätzt. Zu Gast im Studio Dr. Horst-Peter Steffen, Chefarzt der Capio-Klinik im Park in Hilden. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464, und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon in Düsseldorf begrüße ich Herrn Friedrich. Guten Morgen, Herr Friedrich.
Ja, guten Morgen ins Studio.
Sie leiden schon seit langem an Krampfadern.
Ja, ich gehöre zu der in der Anmoderation erwähnten Gruppe, die Krampfadern mit Sicherheit vererbt bekommen hat. Und das wurde schon in der Jugend festgestellt.
Wie alt waren Sie da?
Ja.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich noch Teenager. Mhm. Ich glaube, das erste Mal bin ich so, ja, vielleicht so mit 14, 15 schon zur Untersuchung gewesen, ja.
Mhm. Aber erzählen Sie weiter.
Und dann habe ich zuerst einmal Kompressionsstrümpfe getragen bis zur Kniekehle. Ich habe dann später Verödungen mehrfach durchführen lassen. Dann kamen die Krampfadern immer wieder und ich bin interessanterweise auch in der Klinik im Park, also der Vorläuferklinik von der Capio-Klinik, 1994 operiert worden, habe da ein Venenstripping von der Kniekehle bis in die Ferse durchführen lassen. Ja, und die Krampfadern, diejenige ist wahrscheinlich weg, aber es sind wieder welche aufgetreten, sodass ich jetzt ja doch nach 25 Jahren auch wieder vor der Frage stehe, was man jetzt macht. Und ein niedergelassener Gefäßchirurg hat jetzt erzählt von der sogenannten Celon-Methode. Ich weiß nicht, ob das ein eingetragenes Warnzeichen ist. Da wird also, ich zitiere das hier, radiofrequenzinduzierte Thermotherapie. Das ist also eine Therapie, wo eben der Arzt die Krampfader mit Hilfe einer dünnen Sonde wohl thermisch verschließt. Aber der Experte kann da sicher noch etwas mehr zu sagen. Interessant war, es hieß, das sei eben sehr schmerzlos und sehr erfolgversprechend. Aber es müsse auch unter Vollnarkose durchgeführt werden. Naja, und das ist so eine Sache. Damals, das Stripping wurde unter Lokalanästhesie durchgeführt. Ja, und da würde mich mal ein bisschen was interessieren.
Herr Friedrich, ich vermute, Sie wollen jetzt wissen, ob diese Methode für Sie eine Alternative ist, ob das für Sie in Frage ist. Und dann gebe ich die Frage doch direkt an Dr. Steffen weiter. Sie kennen diese Celon-Methode?
Genau, die Celon-Methode gehört zu den Methoden der thermischen Behandlung. Das heißt, ist letzten Endes wie Laser- und Radiowellenmethode eine dritte Möglichkeit, eben mit Hitze Venen zu verschließen. Wobei die Celon-Methode eben in der Vergangenheit etwas problematisch war, weil die Behandlungskatheter relativ großlumig waren. Jetzt gibt es seit ein, zwei Jahren gibt es einen neuen Behandlungskatheter, der viel kleiner ist, der dann auch konkurrenzfähig ist mit den anderen Verfahren, die eben auch über kleinere Katheter verfügen. Bei Ihnen ist das so, wie ich das rausgehört habe, Sie waren ja schon voroperiert, das heißt, haben ein sogenanntes Stripping bekommen. Das heißt, das Zielorgan, das mit den thermischen Verfahren primär behandelt wird, die sogenannte Stammvene, ist bei Ihnen nicht mehr vorhanden. Sodass aus der Einschätzung hier im Studio sich für mich die Frage ergibt: Was haben Sie für eine neu aufgetretene Krampfadererkrankung? Ist es dasselbe Gebiet, das schon vorbehandelt ist? Dann können wir die Celon-Methode wie auch Lasermethode eher nicht anwenden, weil das Zielorgan, die defekte Vene, fehlt. Wenn Sie an anderen Stellen, an anderen größeren Stammvenen die Erkrankung haben, könnte man dann auf diese Methode zurückgreifen.
Das müssten Sie aber in jedem Fall mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen. Also genau. Solche Diagnosen stellen wir nicht, können wir nicht hier am Telefon machen.
Ja, klar. Das hat sich mehr im Bereich der Kniekehle verlagert. Vielleicht noch als zweites, die zweite Frage kurz, wie gesagt, an den Herrn Dr. Steffen. Was ist mit der Narkose? Wie würden Sie das einschätzen oder handhaben wollen?
Wir sind natürlich aufgrund langjähriger Erfahrung Verfechter der Lokalanästhesie. Die gesamten thermischen Verfahren müssen sowieso einen Hitzeschutz haben in der Umgebung der Vene. Sonst haben wir mit den Anwendungstemperaturen von größer 100 Grad Probleme für die Gewebe neben den Venen. Das heißt, wir müssen sowieso eine Lokalanästhesie machen, eine sogenannte Tumeszenzlokalanästhesie. Und aus meiner Sicht ist das nicht eine Erforderlichkeit für eine Vollnarkose.
Herr Friedrich, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und in Bad Lausig ist Frau Triglaff am Telefon. Guten Morgen, Frau Triglaff.
Ja, guten Tag. In Bad Lausig wohne ich. Mhm. Es geht darum, ich bin am 1. Februar, also kürzlich erst das zweite Mal am rechten Bein operiert worden, wegen Krampfadern. Also primär hat mich gestört, dass ich am Schienbein also ganz hässliche Krampfadern habe, die man natürlich auch sieht, wenn ich Rock oder Kleid anhabe. Und das schon gar nicht mehr gemacht habe, weil es eben so unschön aussieht. Und nun hat man, wie gesagt, die Operation durchgeführt und hat aber dieses Gebiet angeblich nicht behandeln, also beziehungsweise die Krampfadern dort entfernen können. Es wäre zu schwierig und man wollte das in ein paar Monaten versuchen wegzuspritzen. Ja, da ist jetzt meine Frage, wäre das überhaupt eine Methode, die also auch von Dauer erfolgreich ist? Ich habe bisher von Verödung nicht unbedingt so die besten Ergebnisse gehört. Und ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil das Gebiet, was mich am meisten gestört hat, eben nicht entfernt worden ist.
Frau
und ich habe auch da Hautveränderungen in dem Gebiet schon, also chronisch. Und meine Hausärztin hat dann auch gesagt, ja, damit ich nicht mal noch einen Ulkus, also ein offenes Bein vielleicht bekomme.
Ja, diese Enttäuschung kann ich verstehen. Wenn Sie eine Antwort, Frau Triglaff, wenn Sie Herrn Steffen noch die Gelegenheit für eine Antwort geben wollen, wollte ich das jetzt dabei belassen, weil da gleich die Nachrichten kommen. Herr Dr. Steffen, ist diese Maßnahme, von der Frau Triglaff gesprochen hat, für Sie überhaupt sinnvoll?
Also prinzipiell sollte man natürlich versuchen, die gesamten Venen zu entfernen. Am Schienbein ist es immer das Problem, dass sehr viele Nerven dort verlaufen. Deswegen muss man das sehr vorsichtig machen. Manchmal gelingt es nicht. In diesen Fällen ist dann eine Nachbehandlung mit Verödungsbehandlung der Weg, den man wählen sollte. Das heißt, die Beratung, die Sie vor Ort bekommen haben, entspricht der, die ich auch geben würde. Prinzipiell, wenn ich um die Verfahren konkurriere, muss man sagen, ist die Verödungsbehandlung den anderen Verfahren unterlegen.
Zurück zu unserem Schwerpunktthema. Krampfadern, Besenreißer und Ödeme, Venenleiden werden häufig unterschätzt. Unser Studiogast heute Vormittag ist Dr. Horst-Peter Steffen, Chefarzt der Capio-Klinik im Park in Hilden. Und Sie können uns weiter anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und am Telefon ist Herr Bandl aus Herrenberg. Guten Morgen, Herr Bandl.
Guten Morgen.
Ihre Frage?
Meine Frage ist vielleicht kurz zur Vorrede. Ich bin 75 Jahre alt und mit einigen Risikofaktoren belastet. Herzkranzgefäße, Adipositas und ein geerbtes Krampfaderleiden von meiner Familie. Meine Frage ist, ich habe mich von zwei Gefäßchirurgen untersuchen lassen. Die eine Empfehlung war das Radiowellenverfahren, Venus Closure, und der andere Gefäßchirurg empfahl das Klebeverfahren, Venus Seal. Mhm. Welches der Verfahren ist für mich das bessere und das schonendere?
Ja, da stehen
das ist meine
jetzt
erste Frage.
Ja. Das kann ich nachvollziehen, dass man da etwas rätselnd davor steht. Herr Dr. Steffen.
Also prinzipiell ist es schon mal so, dass Patienten mit eine Latte von Grunderkrankungen schon Kandidaten sind, um sogenannte endovaskuläre Verfahren zu kriegen. Das heißt, man versucht dann nicht zu operieren, eben auf Katheterverfahren umzuschwenken. Da würde sich für Sie anbieten, einmal eine Lasertherapie von Krampfadern, zum anderen das Venous Closure-Verfahren, das heißt jetzt VeneFit, die Behandlung mit Klebstoff, Venasil, ist zugelassen auch in Deutschland. Allerdings ist es so, dass die Behandlung noch nicht die Ergebnisse in Studien zeigt, die anderen Verfahren aufweisen. Das heißt, die anderen Verfahren sind klar dem Klebeverfahren überlegen. Und von der Seite her würde ich Ihnen raten, nicht das Venasil-Verfahren zu nehmen, sondern eins der anderen Verfahren.
Ich möchte mal einhaken, weil wir über das Klebeverfahren noch gar nicht gesprochen haben. Wie funktioniert das? Was wird da geklebt?
Im Prinzip ist es ein spezieller Gewebekleber, der relativ weich bleibt, der auch mit einem Katheter in die Vene eingebracht wird und dort verbleibt. Das ist das Problem eben. Wir wissen nicht, was passiert mit diesem Kleber in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Insbesondere wissen wir auch nicht, was machen wir mit dem Menschen, wenn der Patient eine Allergie auf diesen Kleber ausbildet, weil wir können das nicht wegnehmen. Es ist fest drin. Sodass wir heute sagen müssen, die Probleme sind nicht bekannt, die in 5 bis 10 Jahren entstehen könnten. Von der Seite her nehmen wir die Verfahren, die etabliert sind und wo wir die Risiken und Nach- und Langzeitergebnisse auch kennen.
Herr Bandel, ich hatte Sie so verstanden, dass Sie noch eine zweite Frage hätten.
Die zweite Frage ist, die Krankenkasse, meine Krankenkasse, die Barmer Ersatzkasse, empfiehlt das Stripping-Verfahren. Nur bei dem Stripping-Verfahren wird da die Vene entzogen. Und da ist meine Frage, werden da nicht nebenliegende Nerven dadurch eher geschädigt als mit dem Radiowellenverfahren?
Das ist so, dass das Nebenwirkungs- oder das Komplikationsspektrum natürlich beim offenen Operieren etwas größer ist als bei den endovenösen Verfahren, also Radiowelle und Lasertherapie. Wobei eben beide Therapien, die thermischen und die Verfahren des Operierens, gleichwertig sind. Das heißt, wir haben hier keine Überlegenheitsstudien und müssen diese Verfahren auch als gleichwertige Verfahren ansehen. Bei Ihnen ist der Fall, Sie haben einige Grundkrankheiten und insbesondere, so wie ich das rausgehört habe, eine Adipositas, das heißt, Sie sind übergewichtig.
Genau.
Wenn Sie stark übergewichtig sind, ist natürlich schon das offene Operieren mit einem erhöhten Infektionsrisiko bei Ihnen verbunden und die Zugänge sind generell schwieriger, sodass Sie dann eben mit Ihrer Krankenkasse sprechen sollten, ob die Kasse in Ihrem Fall eine Kostenübernahme durchführt, obwohl das nicht zum Standard dieser Krankenkasse dann möglicherweise gehört.
Habe ich bereits versucht, aber es wurde abgelehnt. Wobei andere Krankenkassen, die AOK, übernimmt das ohne weiteres. Meine dritte Frage ist ganz kurz. Bei der Radiowellenempfehlung wurde mir empfohlen, in einem Krankenhaus die Sache machen zu lassen, wegen meiner Herzerkrankung. Ist da was dagegen oder was dafür? Was spricht da dagegen?
Dagegen spricht gar nichts. Sie sind natürlich in der Klinik immer gut aufgehoben.
Vielen Dank, Herr Bandel, für Ihren Anruf. Und in Frankfurt am Main, ist Frau Leisi am Telefon. Habe ich das richtig ausgesprochen, Frau Leisi?
Richtig.
Ihre Frage.
Meine Fragen, also es geht ja wohl auch um eine Wandschwäche bei Krampfadern. Und Arterien können ja auch eine Wandschwäche haben, also auch Arteriosklerose hervorrufen. Besteht bei Krampfadern dann ein höheres Risiko, dass eben auch die Arterien also schwächer sind und damit letzten Endes dann auch die Gefahr eines Schlaganfalls größer wird im Laufe des Alters?
Eine wichtige Frage, weil wir immer die ganze Zeit von Venenschwächen gesprochen haben bei den Krampfadern und die Frage von Frau Leisi ging zu den Arterien.
Prinzipiell müssen wir das auseinanderhalten. Die Erkrankungsursachen für arterielle Erkrankungen sind letztlich anders als die von Venenerkrankungen, sodass wir da im Prinzip das nicht miteinander verquicken können.
Ist Ihre Frage damit schon beantwortet?
Das war die eine Frage und dann die andere Frage war, kann man durch Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel in Krampfadern vorbeugen oder eben auch mindern?
Da muss ich sagen, ein klares Nein. Wir haben natürlich generelle Empfehlungen, Sie sollten sich schon ordentlich gut ernähren. Das trifft aber nicht nur zu als Prophylaxe für eine Varizen- oder Krampfadererkrankung, sondern das ist ja generell ein wichtiges Thema, die Ernährung. Und dass man mit Adipositas Probleme bekommen kann, ist auch klar. Auch Venenprobleme. Natürlich haben adipöse Patienten ein schwächeres Bindegewebe. Irgendwann dadurch kommen auch Krampfadererkrankungen deutlicher zum Vorschein. Aber direkte Nahrungsmittel, um Krankheiten zu vermeiden oder Nahrungsergänzungsmittel gibt es leider nicht.
Dann habe ich noch eine Frage, und zwar seit einer OP, die ich mit 21 Jahren hatte, habe ich am linken Oberarm eine ganz üble blaue Ader. Und zwar wurde mir ein Herzkatheter gesetzt und dann ist der Arm, linke Arm, ganz stark angeschwollen, blau geworden. Und das hat sich jetzt aber im Laufe der Jahrzehnte nicht verändert. Also das war jetzt praktisch ein mechanischer Auslöser. Ja, eine ganz üble blaue Ader, und die Adern überhaupt dann, die zum Hals führen, die sind auf der linken Seite alle ganz blau.
Das könnte sein, dass sich im Rahmen dieser Herzkatheteruntersuchung eine Thrombose im Venensystem ausgebildet hat, wobei der Herzkatheter auch in Arterien gesetzt wird. Aber es kann eine Armvenenthrombose aus irgendwelchen Gründen stattgefunden haben, da müssten Sie im Prinzip letztlich nochmal per Ultraschall oder mit anderer Bildgebung das beim Arzt untersuchen lassen, um zu gucken, ob man diese Venen, wenn sie als störend empfunden werden, behandeln kann.
Vielen Dank, Frau Leisig, für Ihren Anruf. Ich möchte auch ein paar E-Mails noch zitieren. Frau Pfeiffer fragt, was halten Sie von der Mikroschaumverödung? Was ist das überhaupt?
Die Schaumverödung ist auch eine Alternative zur Behandlung mittels Operation oder Katheterverfahren, über die wir hier schon gesprochen haben, wobei die Schaumverödung eben letztlich in ihrer Effektivität nicht so ist wie die beiden vorgenannten Verfahren. Das heißt, wir haben hier eine schlechtere Verschlussrate. Die Schaumverödung wirkt insbesondere bei bestimmten Venendurchmessern hauptsächlich. Wir haben hier Größen von 6-7 mm Durchmesservenen. Da wirkt diese Schaumverödung besonders gut. Was man wissen muss, wir brauchen bis zum Verschluss des Gefäßes mindestens 2 Behandlungen. Das heißt, der Patient muss wiederkommen. Und nach englischen Studien sind 15% der Patienten innerhalb von 5 Jahren wieder behandlungspflichtig. Das heißt, wir haben gegenüber der operativen Therapie und der Behandlung mit Laser oder Radiowelle hier ein nachrangiges Verfahren.
Am Telefon ist jetzt Frau Hofgärtner aus Nürnberg. Guten Morgen, Frau Hofgärtner.
Guten Morgen, mein Name ist Hofgärtner und ich bin 64 Jahre alt, bin vorbelastet von meinen Eltern. Mein Vater hatte Krampfadern und meine Mutter hatte Bindegewebeschwäche. Ich habe ja beides und ich habe jetzt eventuell vor, diese Radiowellenbehandlung zu machen oder Laser, weil bei mir nichts anderes in Frage kommt, da ich Thrombozytopathie habe. Und ich musste jetzt 3 Operationen über mich ergehen lassen, 2 Hüften und ein Knie in den letzten 6 Jahren. Und aus dem Grund konnte ich eben diese Venengeschichte nicht in Angriff nehmen. Aber ich möchte es heuer machen. Und zwar, mein Venenarzt sagt, das kann man ambulant durchführen, diese Radiowellenbehandlung. Also wie gesagt, Stripping kommt bei mir nicht in Frage. Und ich habe jetzt Varizen und die eine hat stark geblutet. Kann das eigentlich ambulant durchgeführt werden? Und kann ich dann sofort nach Hause, so wie mein behandelnder Arzt sagt? Oder könnten Komplikationen entstehen? Das ist meine hauptsächliche Frage.
Herr Dr. Steffen.
Diese Behandlungen sind vorgesehen prinzipiell für den ambulanten Einsatz. Das heißt, Ihre Aufklärung, die Sie erhalten haben von Ihrem Venenarzt, ist völlig korrekt. Man behandelt das ambulant und die Komplikationen, die zu erwarten sind, sind vernachlässigbar gering.
Wird automatisch dann auch diese Varize mit Laser behandelt?
Ja.
Dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf. Wir haben viele, viele weitere Fragen. Eine Hörerin aus Stuttgart ist in der Leitung. Guten Morgen nach Stuttgart.
Guten Morgen. Ich habe 2 Sachen. Und zwar habe ich Besenreiser und Krampfadern. Die sind von meiner Mutter vererbt worden. Sie hat mehrere Krampfader-OP und Thrombosen. Und jetzt meine Frage, normalerweise würde das ja jetzt durch Laser gemacht werden. Und jetzt ist meine Frage, können da Entzündungen entstehen durch die Laser? Weil ich habe nämlich im Jahre 2000 eine Handgelenksknochen-OP gehabt. Und da ist Morbus Sudik im 3. Stadium gekommen. Die hat lange niemand erkannt, die Erkrankung. und ich habe jetzt lauter Schnappfinger und da haben die im Marienhospital gesagt, die Handchirurgie, ich durfte nicht mehr operiert werden, wenn man mal so dick hatte, dann kommt es zu 95%. Und deshalb meine Frage, so ein Laser wird wahrscheinlich Entzündungs- oder Schwellungsprozesse nach sich führen und wären das dann ein Risiko für mich?
Mhm. Mir sind keine wissenschaftlichen Abhandlungen zu Ihrem Thema bekannt, aber als Arzt würde ich Sie auf jeden Fall behandeln, denn ich sehe hier keine Problematik zwischen Sudeck und Venenbehandlung.
Also auch nicht durch Laser?
Nein, gerade nicht. Sie müssen den Laser einschätzen wie eine Blutentnahme. Das heißt, Sie werden auch bei einer Blutentnahme keinen neuen Sudeck bekommen.
Okay, ja.
Dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf. Wir haben so viele Fragen, auch viele über E-Mail bekommen. Ich möchte Frau Grete Brag aus der Nähe von Bremerhaven zitieren. Sie hat ein ganz anderes Problem. Sie hat seit 2 Jahren Dauerschwellungen in den Knien bei Belastungen und fragt, was kann das sein?
Oh, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Dauerschwellung in den Knien hört sich für mich als Chirurgen zunächst mal sehr orthopädisch an. Mhm. Ich würde der Patientin ungesehen zunächst mal eine orthopädische Vorstellung empfehlen.
Dann gibt es viele Fragen zu verschiedenen Techniken. Die Frau Gajidos aus Karlsruhe fragt, sie würde interessieren, was sie von der Behandlung mit Kochsalzlösungen von Krampfadern sagt. Gibt es da Erfahrungen?
Es gibt von anderen Behandlern Erfahrungen, die ich selber für unsere Klinik nicht teilen möchte. Wir haben uns entschieden, die Behandlung mit Kochsalzlösung nicht durchzuführen, weil wir auch von Berichten von Patienten hörten, dass es extrem schmerzhaft sei.
Was läuft da schief bei diesen Behandlungen? Was vermuten Sie?
Es ist so, dass natürlich die Behandlungen nicht in Vollnarkose laufen, sondern diese Lösungen durch die Vene hindurchgeschickt werden und die Venenwand dermaßen reizen, dass eben diese Schmerzempfindlichkeit extrem vorhanden ist.
Das war die Sprechstunde zum Thema Krampfadern, Besenreißer und Ödeme. Herzlichen Dank an Dr. Horst-Peter Steffen von der Capio-Klinik im Park in Hilden.